Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria. Heute zur Sendung Spiritualität mit der Berufungsgeschichte von Pater Hans Burb aus Hochaltingen. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. So sagt Jesus zu seinen Jüngern, als es darum ging. Priester sein ist nicht ein Job, sondern eine Berufung, ein Ruf Gottes, eine Einladung, die man hören und annehmen kann oder vielleicht auch ausschlagen kann. Dabei kann das spektakulär zugehen, wie zum Beispiel beim heiligen Paulus mit dem Sturz vom Ross, wie man oft auch sprichwörtlich sagt, vom hohen Pferd, oder aber auch ganz unscheinbar und einfach, dass man genau hinhören muss. Aber jede Berufungsgeschichte ist einzigartig und spannend, wie Gott jemandem klar machen kann, dass er einen besonderen Plan für ihn hat. Und davon werden wir auch heute hören. Sie hören das Lebenszeugnis von Pater Hans Burb, Palutinerpater und Exerzitienmeister aus Hochaltingen. Vielen von Ihnen ist er bekannt durch Vorträge, durch Messübertragungen, Gebetszeiten, Seelsorgesprechstunde hier bei uns im Sender. Grüß Gott, Pater Burb.
Ist gut, Frau Kohl.
Danke, dass Sie sich bereit erklärt haben dazu. Berufungsgeschichte ist ja auch immer etwas ganz Persönliches. Aber heute sind Sie ja auch da, um Zeugnis davon zu geben, was Gott gewirkt hat in Ihrem Leben. Pater Burb, wie waren das? Sie kommen aus Zimmern ob Rottweil. Der Name sagt mir jetzt mal gar nichts. Wo liegt das genau?
Ja, wie Sie schon sagen, bei Rottweil. Rottweil liegt, wie soll man sagen, zwischen Stuttgart und Bodensee vielleicht so ungefähr. Es liegt also am Beginn des Schwarzwaldes. Und Zimmern, gut, das ist vielleicht das ist gerade so ein weltbekanntes Dorf. Aber vielleicht kennt mancher den früheren Ministerpräsident Erwin Teufel von Stuttgart. Der ist ebenfalls von Zimmern. Wir sind miteinander gleich groß geworden, gleich im Kindergarten, gleich in Schule. Also von dort her ist manchen das Zimmern bekannt. Es gibt da sehr viele Zimmern.
Mhm. Und als Sie klein waren, war das mehr so ein ländlicher Bereich?
Ganz ländlich, ja. Wir hatten so 1200 Einwohner. Praktisch hatte fast jedes Haus hatte eine kleine Landwirtschaft, also zwei Kühe. Und bis ein paar Felder und so kamen wir eigentlich alle relativ gut durch den Krieg und die Nachkriegszeit, weil wir uns selbst, jeder sich selbst verhalten konnte. So war das strukturiert, das Ganze. Und wir waren natürlich als Kinder immer voll eingespannt auf den Feldern, nicht? Und hatten natürlich manchmal weniger Zeit für die Schule.
Haben Sie das bedauert?
Bitte?
Haben Sie das bedauert oder war Ihnen das gerade recht?
Da kommt doch was anderes dazu, was bedauert angeht. Also in die Schule bin ich oder manche andere auch nicht gerne gegangen, weil es ist damals doch noch etwas etwas robust zugegangen in der Schule. Mhm. Also man hatte gleich etwas zu spüren bekommen, wenn man etwas nicht wusste und so. Deshalb, ich bin 41 in die Schule gekommen und wir haben dann immer morgens gebetet. Wir sind ja immer jeden Morgen in die Heilige Messe gegangen, das war so das Normale. Haben immer gebetet, Herr, lass Fliegeralarm kommen, aber keine Bomben fallen, damit wir wieder heim dürfen. Das ist natürlich ein unfrommes Gebet gewesen, das weiß ich heute. Aber ich weiß nur, es ging nur darum, schnell wieder heimzukommen, die Schule hinter sich zu lassen, was natürlich ein großes Manko war im letzten Endeffekt.
Also Sie haben den ganzen Krieg so, das hat Ihre Kindheit geprägt dann?
Ja, das kann man sagen. Ich kann mich noch gut erinnern, als die Autos bei uns war das große Lager, das deutsche Lager, wo die Lastwagen voll mit Soldaten losgefahren sind. Ich bin so am Haus gestanden, die sind bei uns vorbeigefahren, weiter nach Osten. Heute weiß ich, sie sind nach Polen gefahren. Meine Mutter hat bloß gesagt, oh je, jetzt gibt's Krieg. Das kann ich mir noch sehr gut erinnern.
Haben Sie noch Geschwister gehabt?
Nein, meine Eltern waren schon ziemlich älter und dann kam nichts, lange Jahre, praktisch so, wo es noch möglich war, bin ich dann doch noch erschienen. Und das war dann noch ein Problem. Manche meinten, ich werde es nicht überleben. Aber wie Sie sehen, lebe ich noch.
In der Kindheit oder in der Schwangerschaft?
Ganz früh, ne, ganz früh schon. Scheinbar muss ich immer was gehabt haben. Also ich kann mich allerdings nicht dran erinnern.
Wurde bei Ihnen in der Familie der Glaube gelebt?
Das kann ich sagen, ja. Meine Mutter, mein Vater, das waren für mich, das wird mir immer klarer heute. Das waren unheimliche Vorbilder. Und zwar, wir haben gebetet und haben Rosenkranz miteinander mal gebetet. Also das war selbstverständlich. Oder wenn man gesät hat, hat die Mutter immer von der Weihbuschel vom Jahr vorher immer noch ein paar geweihte Körner mit in den Acker gelegt. Dann ist man stehen geblieben, hat gebetet, wenn angesät war, hat Weihwasser auf den Acker gespritzt. Also das war alles so durchdrängt. Das ganze Leben war durchdrängt mit Gebet und so, ja, Volksriten kann man sagen. Das war alles so selbstverständlich. Es ging so ineinander. Und vor allem waren sie für mich, also großes Beispiel, ich möchte fast sagen, auch im Leid. Wenn ich denke, meine Mutter, die hat alles Mögliche erlebt. Einmal hat ihr eine Kuh den Bauch aufgerissen mit dem Horn von rechts nach links. Ich war gerade in der Kirche, früh morgens. Und wo ich heimkam, haben sie gerade mit dem einzigen Auto, das im Dorf damals gegeben hat, ins Krankenhaus geführt. Also kam knapp am Tod vorbei. Aber kein Jammern, nichts, kein Vorwurf an Gott, sondern Gott weiß schon, was das bedeutet. Und so kamen verschiedene Dinge, wo sie alles Mögliche erlebt hat, also wirklich Leid. Immer Gott weiß schon, warum. Das hat mich so stark geprägt. Gott macht keine Fehler, selbst bei solchen Dingen. Und mein Vater, der hat einen Hals- und Bauchschuss gehabt. Im Ersten Weltkrieg musste immer wieder Operationen sich unterziehen, auch in meiner Kindheit noch. Und auch er hat nie geklagt. Er hat praktisch, die haben ja damals gearbeitet, der hat bloß am Sonntag, an einem Sonntag im Monat hat er frei gehabt, sonst ging das dauernd durch, die Fabrik und die Landwirtschaft neben dir. Ich frage mich heute, wie hat der Mann das gemacht? Der kaum geschlafen. Also, und nie ein Jammern, der Glaube und das Leben, das war eine Einheit. Das war alles so selbstverständlich, das war alles erst, ja, so in den späteren Jahren, wo sie gar nicht mehr gelebt haben, so richtig bewusst geworden.
Waren Sie Ministrant?
Ja, ich wollte immer Ministrant werden. Und der Pfarrer hat mich eigentlich nie gefragt. Aber die Haushälterin hat jede Woche einmal bei uns Milch geholt. Und dann habe ich es hinter meine Mutter gesteckt und die hat es der Haushälterin gesagt und die hat es dem Pfarrer gesagt und dann hat er mich endlich geholt. Dann war ich also Ministrant. Und anschließend, schon wo ich noch in der Schule war, musste ich dann auch zugleich noch den Mesner machen.
Aha, okay. Was wollte der kleine Hans denn mal beruflich werden?
Das habe ich mir jetzt auch die letzten Tage überlegt, wo Sie gesagt haben, Sie wollen mich ausfragen. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Also ich war gern Ministrant, das stimmt alles. Meine Mutter hat mich zum Gebet angeleitet, das alles. Aber ich weiß nicht, ob ich da irgendwelche Pläne schon gehabt habe. Also der kleine Hans, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber wo ich mich dann erinnere, wo es gegen die Schulentlassung ging, das war ja nach dem Krieg, wo die Volksschule zu Ende war, also das Jahr vorher und dann auch, wo es zu Ende war, wo die Einzelnen von uns schon überlegt haben, welche Fabrik sie gehen, was für ein Handwerk sie anfangen. Und der Vater hat mich auch gefragt und ich konnte es nicht sagen, was. Ich habe gesagt, vielleicht Maurer, also ein bisschen so in dieser Richtung. Aber es war nicht in mir. Ich konnte mir für nichts entscheiden. Es war plötzlich ganz stark. Also wenn ich heute so dran denke, ich weiß nicht mehr, wann das wirklich so aufgebrochen ist. Aber es war vor der Schulentlassung noch. Ja, vorher vielleicht ganz stark der Gedanke, Priester zu werden. Aber es war absolut keine Aussicht. Ich bin ja nicht in Stadt in Schule, das heißt ins Gymnasium, ich bin ja in Volksschule. Und dann war die vorbei und damit war die Chance für damals eigentlich vorbei. Ich wusste nicht, dass es eventuell etwas gab wie Spätberufene. Das war mir vollkommen unbekannt. Also auch vom Zeugnis her, nicht? Wir hatten ziemlich schlechte Zeugnisse, einfach schon allein vom Krieg her. Und wir dann auch, weil damals die Franzosen, die ja die Besatzungsmacht war bei uns, die haben von Tübingen aus uns Volksschülern Abschluss, wie soll man sagen, Aufgaben geschickt. Es ging von Tübingen aus. Und wir einfache Bauernbube, wir haben zittert und Angst gehabt, wir haben nichts zusammengebracht. Ja. Wir haben halt mangelhaft gehabt und so Sachen. Also es war alles so aussichtslos. Und, aber ich konnte mich für nichts entscheiden. Ich weiß, ich habe dauernd, wenn ich mit dem Kühe aufs Feld bin, wenn ich auf dem Feld war, ich war ja noch ein Jahr aus der Schule und ich habe mich für nichts entscheiden können. Ich habe immer noch Mesmer gemacht nebenher, aber das war ja was nebenher vom Land. Ja. Aber ich konnte mich nicht entscheiden. Und es war so ein starker Drang, Priester zu werden, obwohl keine Aussicht war. Also das war so ein Widerspruch und das hat mich fast verrissen. Das weiß ich noch. Das war so stark. Ich habe bei allen Gelegenheiten immer gebetet. Aber wie gesagt, ich habe gebetet um etwas, wo ich mir gar nicht vorstellen kann, dass das real wird. Also das war etwas ganz Starkes.
Und das war einfach dann da? Gab es dann bestimmten Anlass? Oder?
Das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich nicht mehr, wann das so bedrängend wurde. Nicht bedrängend, sondern drängend wurde. Auf alle Fälle so stark, dass ich mich für keinen Beruf und keine Fabrik und nichts entscheiden konnte. Ich konnte einfach nicht.
Was haben Sie dann gemacht? Sie haben gerade gesagt...
Ja, in der Landwirtschaft habe ich mich geholfen. Mhm. Der Vater war ja in der Fabrik und Mutter war allein. Nicht? Und man hat ja alles mit der Hand gemacht. Hat es jeden Tag genug zu tun gegeben. Und nebenher habe ich den Mesmer gemacht und geläutet. Nicht? Mittags, abends und so weiter. Nicht? Das waren dann immer wieder meine Ausflüchte von zu Hause. Ja? Also das...
War der Pfarrer ein besonderes Vorbild für Sie?
Kann man eigentlich nicht. Wie soll ich so sagen? Also Weltpriester hätte ich mir nicht vorstellen können, wenn ich meinen Pfarrer gekannt habe. Der hat zwar viel auf mich gegeben, der wollte keinen anderen Mesmer, er wollte nur mich haben. Und gut, er hat es mit den anderen nicht so verstanden. Er hat damals, sein Pfarrhaus ist ja abgebrannt im Krieg bei uns. Und da war eine Miete und dann haben sie meins gebaut, aber ich weiß nicht, wie lang. Und dann hat ihm niemand helfen dürfen umziehen, nur ich durfte helfen. Niemand durfte in seine Sachen reingucken. Ja. Also mir hat er das Vertrauen geschenkt. Also er war ein sehr tief, also so, wie soll ich sagen, distanzierter Mann, aber er hatte was Gutes an sich. Er war streng, also... Ist auch im Unterricht, wir haben alle eigentlich ein bisschen Angst gehabt vor ihm. Aber er war dann wieder so mit uns Kindern so freundlich. Wir sind am liebsten mit dem Pfarrer mal einen Ausflug machen gegangen. Also so einer war das. Ja. Also ein richtiger Pfarrherr. Ja. Aber also er selber hat mich eigentlich nicht jetzt bewegt. Das kann ich jetzt nicht sagen. Ja.
War das üblich am Morgen in der Zeit, dass alle Schulkinder zur Messe gegangen sind, oder war das...
Es sind ganz wenige, die nicht gekommen sind, hier und da, aber sonst war das ganz normal, dass wir morgens da waren. Ja, ja. Nicht, also das war, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das, ich glaube nicht, dass es ein Anlass war irgendwo, ich kann mich nicht erinnern, sondern es war einfach da, ganz stark. Nicht? Und wenn ich das jetzt dann... Da geht ja die Frage hin, wann war dann plötzlich der Funke da? Also das heißt die Möglichkeit, dass es tatsächlich einen Weg gibt. Ja, das war dann so, ja, nach der Schulentlassung. Da kam immer ein Benediktiner nach Zimmern zu Ferien zu den Schwestern, die er gekannt hat. Und dem habe ich auch immer menstruiert. Und der hatte mal, die Schwestern haben ihn aufmerksam gemacht auf mich. Und da kam er zu meinen Eltern und hat gefragt, ob ich nicht ins Kloster oder sowas will. Und eigentlich das benediktinische Kleidergestell, das hat mir gut gefallen. Ja? Also rein äußerlich. Ja?
Der schwarze Habit.
Der schwarze Habit, ja. Und sodass ich also gesagt habe, ich hätte gerne Benediktiner werden. Ja? Und hat er gesagt, ja, das... ist nicht möglich, weil wir haben keine Schule, also spätberufene Schule, Benediktiner, er war von Weingarten. Und er hat gesagt, aber, und jetzt kam die erste Zündung. Aber er hat gesagt, aber er kennt eine Schule am Bodensee, die gehört den Palutinern. Und ich habe noch nie was gehört vom Palutiner. Bei uns daheim hat es sowas nicht gegeben. Habe also keine Ahnung gehabt. Und er hat gesagt, er schreibt mal dem Rektor dort. Also er ist wieder zurück nach Weingarten, in sein Kloster. Und dann eines Tages hat er geschrieben, er hat dem Rektor dort geschrieben, sei so ein junger Mann da, und der hätte Interesse, da hat der Rektor ihm geschrieben, dann hat er den Brief dann uns so zukommen lassen. Ja, der junge Mann soll schon mal ein bisschen Latein nehmen und soll sich nächstes Jahr anmelden, dieses Jahr habe ich alles schon belegt. Also war schon einmal jetzt eine es gibt eine Möglichkeit. Jetzt war natürlich in mir ein Funke da, jetzt kommt mich nichts mehr hindern. Das war ganz stark. Aber es hat sich da nichts mehr getan. Ich habe zwar ein Ludus Latinus gekauft, das weiß ich, aber ich habe niemanden gehabt, der mich da eingeführt hat. Ich habe ein paar Worte gelesen und so. Und dann war ich halt immer in der Landwirtschaft. Nicht? Und dann ging langsam das Jahr, es ging gegen den Sommer. Und dann ist Folgendes passiert. Ich war mit meinem Vater im sogenannten Grottenloch. Das war ein bestimmter Ortsteil bei uns, bei meiner Tante, also bei der Schwester meines Vaters. Die zwei haben sich unterhalten und ich saß so im Sessel drin und habe zugehört. Auf einmal sagt meine Tante, du Alfon, jetzt stell dir vor, jetzt geht der Thomas, hat einfach von Thomas geredet, jetzt kommt der Thomas vom Krieg heim, seine beiden Brüder sind gefallen. Und jetzt wird der mit 23 Jahren noch Pfarrer, statt dass er daheim bleibt. Und ich höre das. Was? Mit 23 Jahren? Und ich bin 15. Und dann bin ich heim. Ich habe sie mir aufgegeben. Und zur Mutter gesagt, Mutter, wer ist der dieser Thomas? Das war der Sohn von der Agnes. Und die Agnes war eine Cousine meines Vaters. Und die Agnes habe ich gekannt. Also man hat sich ja in der Stadt mal getroffen. Na, dann hat meine Mutter gesagt, ja, ich gucke mal, dass ich die Agnes treffe. Gut, sie hat sie mal getroffen und dann hat sie gesagt, ja, der Thomas kommt in Ferien, das war schon Sommerferien, dann kommt sie mal mit ihm zu uns raus. Also, er kam an, der 23-jährige Kriegssoldat. Und da haben wir miteinander geredet und gesagt, oh, das ist aber knapp. Am 12. September ging es ja schon weiter und das war schon im August. Dann hat er gesagt, es war auf, jetzt müssen wir den Provinzial schreiben. Dann hat er mir also diktiert, was ich schreiben muss. Ich weiß noch gut, ich habe nicht gewusst, wie man das recht schreibt und das recht schreibt. Ich habe es dann immer wieder verbessert und gesagt. Und dann haben wir also aufgesetzt und so weiter, dass ich gerne nach Hersberg gehen würde. Das ist dieses Haus gewesen von den Palutinern und gerne Priester werden wollte. Ja, und dann haben wir also zitternd gewartet. Und dann kam Folgendes. Da war ein Busunternehmen von Rottweil, hat sich einen neuen Bus gekauft, so nach dem Krieg, nicht, war es der erste wieder, und hat eine Wallfahrt nach Maria Einsiedeln ausgeschrieben. Und meine Mutter und ich haben gesagt, so jetzt fahren wir noch Einsiedeln. Und Einsiedeln ist so unser Wallfahrtsort eigentlich von uns aus. Bloß im Krieg war halt die Grenze zu. Und vor dem Krieg ging meine Mutter schon hin und die hat mich dort schon der Mutter Gottes geweiht gehabt, wo ich noch nicht geboren war. Und also war es klar, wir konnten nach Einsiedeln bettet. Sie müssen sich überlegen, das war am 30. August, am 12. September ging die Schule schon los, wenn es was wird. Es war noch nichts da, keine Antwort vom Provinzial. Und ich weiß noch, die Mutter hat betet, ich bin nicht mehr aus der Kapelle aus und habe der Mutter Gottes gesagt, dass doch das klappt, dass ich doch Priester werden könnte. Nicht also trotz meiner miserablen Bildung von der Volksschule her. Und wir kamen heim und der Brief war da. Es war da und man hatte, das Schöne war noch, man musste also Verschiedenes ausfüllen, schon vorher. Haben wir auch der Thomas geholfen. Und da stand zum Beispiel drin, wollen Sie Palutiner werden? Da habe ich zu ihm, zum Thomas gesagt, Herr Neu, ich will ja Benediktiner werden. Da hat er gesagt, das darfst du nicht nachschreiben, sonst nehmen Sie den nicht, muss Palutiner nachschreiben. Also habe ich gelogen. Habe also Palutiner hingeschrieben, obwohl ich Benediktiner werden wollte. damals noch. Und gut, und dann war also das Schreiben vom Provinzial da. Also es war so ein abgezogener Brief mit Unterschrift vom Provinzial. Und dann war mit der Maschine, mit der Schreibmaschine, war noch etwas angezeichnet und unten hingeschrieben, nur probeweise aufgenommen. Ich habe das dann, als ich später mein Volksschulzeugnis gesehen habe, von dem ich schon gesprochen habe, war mir das klar. Nicht? Das ist nur probeweise. Ja gut, und dann ging es los. Mutter hat dann Sachen zusammengesucht. Nicht? Socken, was ich brauche und Kleider. Und man hat ja damals das nicht viel gehabt. Ja. Man Kiste gemacht und alles. Nein. Und dann bin ich also am 12. September angerückt in Hersberg mit dem Thomas zusammen. Der war schon 2 Jahre vor mir dann. Und dann habe ich, dann war, ist wieder was verrückt, warum verrückt, das kann man schon fast sagen, passiert. Wir fahren da, also wir sind mit dem Schiff von Konstanz nach Immenstadt rübergefahren. Das war eine normale Bahnverbindung. Unten haben schon ein paar gewartet mit einem großen Karren und haben unsere Koffer drauf und aufgeschoben. Und dann so unterwegs hat so einer gefragt, ich weiß nicht, hat er mich gefragt oder ein anderer neben mir, ob er schon eine Vorbildung hat. Da sagt er, nein. Da denke ich, ich auch nicht. Da sagt der andere, oh, dann kommst du nicht durch. Ich habe, weiß ich, was er schon für Vorbildung gehabt und ist jetzt trotzdem durchgefallen und musste mit uns wieder vorne anfangen. Oh je, meine, habe ich gesagt, das fängt schon gut an. Also auf alle Fälle, wir sind auf. Und dann, das verstehe ich, das kann ich heute noch nicht erklären, kommen wir in das Haus rein. Und da sehe ich den ersten Palutiner meines Lebens in seinem Habit dastehen. Und zwar ein Palutiner, mit dem ich mich eigentlich nie so richtig ganz verstanden habe, später schon. Es war dann mein Präfekt und Deutschlehrer und Lateinlehrer. Ich sehe den im Gang stehen und in mir war eine solche Sicherheit, das wirst du. Und der Benediktiner war tot. Und das ist geblieben bis heute. Für mich gibt es überhaupt keinen Zweifel an meinem Palutiner sein. Aber das kann ich heute noch nicht erklären. Ja? Ich komme dahin, will Benediktiner werden, sehe den dastehen und ich weiß überhaupt nichts, was ein Palutiner ist. Ich weiß nicht, wer der Palut ist, ich weiß nicht, was die wollen, was die sind und nichts. Ich sehe den und es war klar, das wirst du. Das war todsicher. Und das ist geblieben bis heute. Ich habe noch nie daran gezweifelt. Also so bin ich da hingekommen und dann habe ich den Weg halt so angefangen.
Und dann haben Sie Palotti dann da in der Schule von seinem Gedankengut und seiner Spiritualität kennengelernt dort?
Vielleicht muss man sagen, Palotti ist ja im ersten Trimester, wo ich also in Hersberg war, das erste, gleich in dem Herbst, ist Palotti selig gesprochen worden von Pius XII., und es war eigentlich damals von der Literatur her wenig ins Deutsche übersetzt von Palotti. Es hatte eine Lebensbeschreibung gegeben, aber es war alles noch in Italienisch. Sodass ich eigentlich, wie soll ich sagen, von Palotti nicht zu viel mitbekommen habe in Hersberg. Damals, das war ja 50 bis 55, wo ich in Hersberg war, da stand Schönstatt im Vordergrund. Da haben die Palutiner, haben ja Schönstatt mit Pater Kentich gegründet, aber die Palutiner haben es ja mit aufgebaut, finanziell, ideell, personell. Nicht? Und ist ja erst 64 dann getrennt worden. Aber bis dahin war das auch gleichsam mit unserer Spiritualität. So dass Palotti etwas in den Hintergrund trat. Und die Spiritualität Schönstatts, Liebesbündnis und so weiter, war eigentlich mehr im Vordergrund. Bei uns im Süddeutschen, in der süddeutschen Provinz war es nicht so stark wie in der Nordprovinz. Die war sehr stark, weil ja Schönstatt in der Nordprovinz gegründet wurde und auch getragen wurde. Nicht? Da war das noch viel stärker ausgeprägt, diese Spiritualität. Also so, dass ich selber, muss ich sagen, in Hersberg einfach die Palutiner kennengelernt habe, wie sie leben und wie sie arbeiten, ja, das habe ich kennengelernt. Aber eigentlich Palotti, seine Spiritualität, also nicht so bewusst, dass ich als Palottiner geworden wäre, wegen der Spiritualität Palottis. Ich glaube nicht, dass ich das sagen kann. Das war nicht, das andere war stärker. Aber was ich später erlebt habe, wir haben die Satzungen der Palottiner als Spähberufene total gelebt. Nämlich stillschweigend auf den Gängen, stillschweigend nach dem Nachtgebet bis am Morgen. Und also ganz, die ganzen Formen, wie die Patres es gelebt haben im Haus, haben wir das mitgelebt. Das war die Ordnung und da muss man sich dran halten. Ja, das haben wir schon gemacht.
Und da die Schule, das haben Sie dann alles gepackt dort?
Ja, das ging dann. Ich habe am Anfang ziemlich stark Kopfweh gehabt, das weiß ich noch. Dann habe ich es der Mutter geschrieben. Dann hat meine Mutter und der Vater haben dann eine Novene zum Pater von München gemacht, Rupert Meyer. Der war doch ein Sturgemoch, von Stuttgart gebürtigt und war bei uns in der Nähe von uns in Speiching. Er war Kaplan, bevor er Jesuit geworden ist. Und meine Mutter ist immer, wenn sie mal tatsächlich Möglichkeit hatte, nach München zu kommen, natürlich immer zu ihm ans Grab gegangen. Und die haben dann zum Pater Meyer, also nur wenig gehalten, und dann war mein Kopf weg. Und dann ging es eigentlich ganz normal so durch, bis zum Schluss.
Und dann kamen dann erst die Ordensgelübde oder erst Priesterweihe, ja, nee, oder wie funktioniert das? Noviziat? Oder wie geht das vom Ablauf?
Ja, nach 5 Jahren, die ganze Gymnasialausbildung ging 5 Jahre. Und dann kam das Noviziat in Untermerzbach bei Bamberg, zwischen Bamberg und Coburg. Und das ging 2 Jahre. Da war das erste Jahr war ein reines geistliches Jahr. Und da habe ich dann eben die ganzen Satzungen der Palottinerkirche, das waren aber eben die alten Satzungen, das waren praktisch fast lauter Rechtssatzungen, also rechtliche Sachen, was zu tun ist, also da zum Beispiel das Stillschweigen viel, Palottiner hatten sehr viel Stillschweigen, was ich eigentlich heute bedauere, dass das nicht mehr so ist, denn das irgendwo, sicher war es für uns junge Leute manchmal ein bisschen viel, aber ich denke, es hat uns viel mehr geholfen als viele Schwätzerei. Und auch die Religiosität, also das war schon sehr stark geprägt vom Geistlichen. Das war das erste Jahr, da wurde eingeführt, ja, in die Satzungen der Palottiner, hatten dann diese 30-tägigen Exerzitien, in denen ich auch etwas ganz Besonderes, ich weiß es heute nicht mehr, was das war, aber da habe ich irgendetwas erlebt, aber es konnte mir niemand sagen. Also spiritual konnte damit auch nichts anfangen. Es war nichts Besonderes, nichts in dem Sinn, keine mystische Erfahrung oder sowas, aber es war etwas ganz, ganz Persönliches. Es war ganz interessant. Ich habe oft zurückgedacht, habe mir gedacht, was war das, wenn man da jemand erklären hätte können, was das war? Ich glaube, das hätte mir manches noch geholfen, aber ich weiß es nicht mehr. Auf alle Fälle, das erste Jahr ging es also um diese Satzungen, Aszetik, aber die Aszetik, die war sehr trocken. Also das hat mich also, glaube ich, kaum bewegt. Wir sollten 3 Bände von Rodriguez lesen. Rodriguez ist ein spanischer Lehrer gewesen, der hat also 3 Bände Aszetik geschrieben, also über die Tugenden, über alles. Aber das war so staubtrocken, dass ich nicht über den ersten Band hinausgekommen bin und auch nachher nichts gewusst habe. Also das, aber so diese, was uns geprägt hat, das war unser Novizenmeister, der Pater Volk, der war vorher mein Rektor in Hersberg, war dann Rektor im Noviziat und Novizenmeister und das war seine Vaterseele. Und der hat so aus dem Herzen geredet und es war so, also der hat den Glauben so richtig im Herzen gehabt und das hat uns einfach beeindruckt, glaube ich. Ich glaube, nicht bloß mich, auch die anderen. Das hat uns so geprägt. Aber auch da, gut, wir haben da hat er mir so auch so eine Biografie von Palotti, aber da bin ich auch nicht ganz durchgekommen, die war ein bisschen so trocken. Aber ich weiß, die eigentliche Idee, das, was mich heute so fasziniert an Paloty, ich wüsste nicht, dass ich das im Noviziat mitkriegt hätte. Ich glaube nicht. Also ich war immer noch Palutiner, ebenso wie ich es vorher gesagt habe. Wenn ich die Palutiner kenne und das, was die machen, das ist gut. Schüchtern war ich sowieso, nicht? Ich war froh, wenn man mich nicht irgendwo in die Öffentlichkeit schickt, wenn ich irgendwo in einem Haus sein kann. Also war mir das genug. Das, also, und dann das zweite Jahr Noviziat, das war dann auch noch begleitet vom Novizenmeister. Aber da hatten wir schon scholastische Philosophie. Das war alles, die Bücher waren alle in Latein. Nicht? Und der Professor, das war ein Schwab, der hatte also immer so seine schwäbischen Definitionen zum Beispiel. In der Philosophie kommt ja also die Frage, was ist ein Gefühl? Also immer Definitionen für verschiedene Sachen. Was ist ein Gefühl? Das habe ich auch nie vergessen, diese Definition. Ein Gefühl ist, wenn ein Floh den Buckel runterrutscht und dann bremst. Das ist ein Gefühl. Das war eine Definition meines Philosophieprofessors. Also er hatte immer wieder solche sehr spaßige Definitionen auch bereit, sodass wir immer in der Philosophie viel zu lachen hatten, auch wenn wir das Latein manchmal nicht verstanden haben. Das war das zweite Jahr. Und dann nach dem zweiten Jahr war dann die erste Profess. Das war 57, 1. Mai. Und diese Profess war für mich sehr entscheidend. Ich habe also nie einen Zweifel gehabt, sondern die Sehnsucht, Priester zu werden, die ist das so stark gewesen, immer, die hat mich getrieben. Also ich kam nie auf den Gedanken, etwas anderes zu tun oder wegzugehen oder sonst etwas. Das war so stark, und wenn man dann bedenkt, die, wo es wissen, wie schüchtern ich war. Also ich hätte mich nie an die Öffentlichkeit getraut. Ich war immer im Hintergrund. Ich konnte mir auch nie vorstellen, auf eine Kanzel zu steigen und zu predigen. Das war für mich unvorstellbar. Nicht? Und trotzdem dieser unheimliche Drang, Priester zu werden. Was ich manchmal so überlegt habe, aber es war letztlich nicht ernsthaft, aber es kam manchmal aus Angst, dass ich öffentlich auftreten muss, predigen muss, dass ich überlegt habe, soll ich nicht doch nur Bruder werden, also Laie bleiben bei den Palutinern. Aber der Drang zum Priestertum war einfach so stark, dass die ganze Schüchternheit, die unheimlich stark war, zurücktreten musste. Das ist auch so eine Erfahrung, die, ja, ich kann sie bloß sagen, aber es ist für mich einfach zum Staunen. Dieses inneren Drängen. Ja gut, und bei dieser Profess, wir haben da eine Professformel von Vincenz Paloty, wo eigentlich alles drin ist. Und dieses Paloty ging es ja noch einen Schritt weiter, wie Ignatius. Ignatius sagt, ad majorem Dei gloriam, zur größeren Ehre Gottes. Und Paloty war ja ein Unendlichkeitsmystiker, könnte man sagen. Ihm ging es um den unendlichen Gott, unendlich in der Liebe, in der Barmherzigkeit, in der Gerechtigkeit. Und es ging ihm immer, Gott die unendliche Ehre erweisen, ad infinitam Dei gloriam. Und so war dann die Professformel, dass ich wie Christus nachfolgen, in der Gesellschaft des katholischen Apostolates, und zwar, ich übergebe, weihe und opfere mich ganz, me totum, Gott dem Allmächtigen. Und wie Jesus Christus in der Gesellschaft des katholischen Apostolates nachfolgen. Ich weihe mich, das ist das Entscheidende der Professformel Palottis, die Weihe an den dreifaltigen Gott. Also die Räte, das sind nur noch Konsequenzen. Wir hatten dann 6 evangelische Räte, also nicht bloß 3, Jungfräulichkeit, Armut, Gehorsam. Wir haben noch Gütergemeinschaft, selbstloser Dienst in allen Aufgaben der Gesellschaft und der Kirche und die Gütergemeinschaft, habe ich schon gesagt, Gütergemeinschaft und Beharrlichkeit. Wir haben also 6 evangelische Räte. Das ist aber etwas, was so dazugehört. Das Wesentliche unserer Profess ist totale Hingabe an den unendlichen Gott. Me totum, mich ganz. Ich sage, und zwar dreifach steigernd. Trado, ich übergebe. Dono, ich verschenke. Offero, ich opfere mich. Also eine steigernde Hingabe an Gott. Und opfern heißt verbrennen. Nichts mehr ist übrig, alles gehört ihm. Und wir haben von der Idee Schönstatts her, haben wir eine Gruppe von meinem Kurs, haben uns entschieden, diese Profess zu machen im Sinn einer Blankovollmacht, wie das in Schönstatt geheißen hat. Nämlich, dass ich geistig etwas unterschreibe, einen leeren Zettel unterschreibe und Gott erlaube, im Lauf meines Lebens darüber zu schreiben, was er will. Ich habe von vornherein unterschrieben, Blankovollmacht, also dieses Me Totum. Ich übergebe mich ganz Gott. Und auf dieses Me Totum habe ich mich vorbereitet. Und ich weiß noch, meine erste Profess, wo ich das ausgesprochen habe, das damals in Latein, das hat mich so tief berührt. Das war so eine, ja, ich will schon sagen, eine Erfahrung. Die war wunderbar. Das muss ich schon sagen. Das war etwas, ein wirkliches, ja, kleiner Einbruch. Im guten Sinn, also wo etwas sich sehr stark vertieft hat. Ja, das war dann der Abschluss des Noviziates.
Vielleicht machen wir an der Stelle, hören wir mal ein Lied, Mein ganzes Leben schenke ich dir, weil ich denke, da war ja ein entscheidender Schritt der Ganzhingabe und danach hören wir, wie es bei Ihnen weiterging, Berufungsgeschichte von Pater Hans Burb hier in der Sendung Spiritualität bei Radio Horeb und auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Mein ganzes Leben gebe ich dir, so dieses Lied. Sie hören die Berufungsgeschichte von Pater Hans Burb, Palutinerpater, Exerzitienmeister aus Hochaltingen, aus dem Haus St. Ulrich. Pater Burb, wir sind gespannt, wie es weiterging. Die ersten Gelübde, die Ganzhingabe, ein entscheidender Schritt. Wie ging es dann weiter?
Ich muss etwas korrigieren. Also Gelübde haben wir keine, sondern wir haben nur Versprechen. Wir sind eine Societas sine votis, eine Gesellschaft ohne Gelübde. Das sind Palutis war. Paluti hat eine sehr Vorliebe für Privatgelübde. Aber er wollte uns gründen als etwas zwischen Welt- und Ordensklerus. Es waren damals immer so ein bisschen Schwierigkeiten zwischen diesen beiden Gruppierungen. Und wir sollten für die Einheit sorgen. Das heißt, wir sollten leben wie Weltpriester, aber in der Lebensweise, in der spirituellen Lebensweise, sollten wir leben wie Ordenspriester, also nach den Räten. Aber die Räte verpflichten uns nicht unter Sünde, sondern sie sollten aus der Liebe heraus gelebt werden. Das war die Idee Palutis. Und darum sind unsere Versprechen keine Gelübde. Eigentlich binden sie nur unter der Liebe, wenn man so sagen kann. Also auch vom Rechtlichen her. Also das zum Verständnis meiner Profess. Es war also eine Ganzhingabe aus der Liebe heraus, ohne, wie soll ich sagen, gut, das ist jetzt nicht ganz richtig, wenn ich sage, ohne rechtliche Folgen, aber ohne, dass das mich jetzt rein rechtlich verpflichtet, sondern dass Palutti wollte, dass wir in Freiheit diesen Weg gehen und deshalb sollten wir jedes Jahr die Versprechen erneuern und gleichsam einfach wieder neu zu sagen, ich will freiwillig in dieser Gemeinschaft sein, weil er sagt, wer nicht ohne Liebe in der Gemeinschaft ist, der zerstört die Gemeinschaft, der kann keine Frucht bringen. So, das ist so der Hintergrund. Also zur Erklärung von Gelübde und Versprechen. Ja, wie ging es weiter? Dann hatten wir noch im Noviziat noch ein zweites Jahr Philosophie. Und nach diesem Abschluss ging es hinüber an die Theologische Hochschule. Nach Schönstatt, es waren alles palutinische Hochschulen. Also Philosophie war rein palutinisch. In Schönstatt, die Hochschule war auch rein privat, rein palutinisch. Wir waren so 140 Palutiner damals, zu meiner Zeit. Also das ganze Haus war voll mit jungen Palutinern. Das war natürlich schon, mein Kurs waren allein 36. Nicht? Und der nächste Kurs waren 33. Also es war schon ein wirklicher Frühling, kann man sagen. Ja gut, und dann sind wir nach Schönstatt übergesiedelt. Das ist uns Süddeutschen sehr schwer gefallen. So der norddeutsche Bereich ist halt doch etwas von der Mentalität ein bisschen anders. Gegen Schluss, wo ich droben war, da hat es mir ganz gut gefallen. Am Anfang habe ich mir einfach von der Mentalität her schwer getan. Mit dem norddeutschen, also wir haben immer gesagt preußischen Stil, aber bis man mal so manche norddeutsche Seele richtig kennengelernt hat, dann haben wir gemerkt, das sind eigentlich auch gute Leute wie wir, so ungefähr. Also da waren wir dann 4 Jahre, da haben wir die ganze Theologie gehabt. Meine Professoren, es waren alles Palutiner, ein Teil von ihnen waren im KZ. Von den Palutinern waren ja relativ viele im KZ, also relativ. Man sagte, also prozentual, die Jesuiten haben natürlich viel mehr Jesuiten, als wir Palutiner sind. Aber prozentual her, von der Zahl her, waren die Palutiner nach den Jesuiten die, wo am meisten Leute im KZ hatten. Und hauptsächlich waren unsere Leute im KZ gut, weil sie vielleicht mehr gesagt haben, als sie durften, aber auch wegen Schönstatt. Und so hatte ich also eigentlich Leute, die für ihren Glauben ja einiges gelitten haben, die uns da gelehrt haben. Ich weiß nur, irgendwie war ich damals noch, ich weiß gar nicht so, ich würde sagen, ich hatte noch gar nicht so richtig die geistige Reife, das, was die alles erzählt haben, das alles so richtig zu verstehen. Mir ist das alles sehr spät aufgegangen. Ich habe eigentlich meine Theologie so also im Nachhinein erstudiert und erlernt. Vielleicht war manches sehr theoretisch, ja, das stimmt sicher schon. Aber auf alle Fälle, es war eine gute Atmosphäre, gläubige Atmosphäre. Man war getragen, auch da hat auch Schönstatt sehr viel dazu beigetragen. Es war ja ein Schönstatt selber. Wir hatten sehr starken Kontakt zu Kapellchen unten. Also es ging einfach auch, wie gesagt, was die Spiritualität angeht, so ineinander. Schönstatt, Paluti. Paluti war eigentlich auch da noch nicht so stark im Vordergrund. Das ist eigentlich erst gekommen nach dem Vatikanum, als das Vatikanum verpflichtet hat, dass wir zurückgehen auf den Gründer. Und als die Schönstatt von den Palutinern getrennt wurde. Das ist eine Sache für sich. Und da blieb uns, das war natürlich dann eine große, große Leere bei uns, gerade auch bei solchen, die ganz auf Schönstatt aufgebaut hatten, die Palutiner. Und Paluti war gar nicht so im Vordergrund. Es war immer nur ja, beides, Schönstatt und Paluti. Ja. Und jetzt eigentlich begann erst so das Studium Palutis, kann man sagen. Jetzt hat man sich tiefer bemüht, Paluti kennenzulernen. Also auf alle Fälle, ich war die 4 Jahre dort. Und zwar, da wir 2 Jahre Noviziat hatten, wurden wir schon vor dem letzten Semester zu Priestern geweiht. Ein Jahr vorher wurden wir zu Diakon, Subdiakon und Diakon geweiht. Und das Jahr vorher bekamen wir die niederen Weihen und das Jahr vorher die Tonsur. Also das war dann 1958, habe ich die Tonsur bekommen vom Bischof von Danzig, Maria Splitt. Das war ein verfolgter Bischof, ein Märtyrerbischof, kann man sagen. Dann habe ich 2 Jahre später die niederen Weihen bekommen vom Bischof Stein von Trier. Dann das Jahr vor der Priesterweihe 60 die Subdiakonatsweihe und Diakonatsweihe von unserem Palutiner Bischof Reible. Der war Bischof in Australien, ein Schwab. Und dann am 16. Juli 61 wurden wir, unser süddeutscher Kurs, wir waren 18 und der norddeutsche Kurs 18. Die Norddeutschen wurden in Schönstatt von einem Palutiner Bischof von Afrika geweiht und wir wurden vom Bischof von Augsburg im Dom von Augsburg geweiht. Und dann war dann noch das letzte Semester Und von dort ging es dann nach Friedberg. Da haben wir Palutiner ein Jahr vorher ein sogenanntes Pastoralinstitut aufgemacht. Und da waren wir dann der zweite Kurs. Wir sind dann jährlich in irgendeiner Pfarrei in Augsburg gewesen. Und wir hatten dann immer noch so pastorale Vorlesungen dann in Friedberg. Also und da hat dann so die Seelsorge begonnen. Ja.
Priesterweihe, ein Höhepunkt. Und
das war der Höhepunkt meines Lebens. Das ist das, worauf ich hin alles in Kauf genommen habe. Ich habe mir ja, das habe ich gar nicht gesagt, vorgenommen nach der Volksschule, ich gehe mein Leben lang in keine Schule mehr. Aber als dann diese Tür sich auftat, war das gar keine Frage mehr. Ich habe alles in Kauf genommen, die Hauptsache, ich erreiche dieses Ziel.
Haben Sie einen Primitzspruch oder Professspruch, der Sie besonders begleitet hat?
Eigentlich in dem Sinn, eigentlich habe ich damals das nicht gehabt. Das war damals nicht so, ich sage mal, Mode, sondern ich hatte ein Primitzbild und hatte da verschiedene Texte drauf von Paulus, wo ich aber gemerkt habe, die haben alle eine Bedeutung bekommen im Laufe meines Lebens. Der erste war von Jeremia: Geh nur, wohin ich dich sende, verkünde, was ich dich heiße und fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Ich habe gemerkt, das ist total zutreffend gewesen, obwohl ich damals gar nicht dran gedacht habe, von meiner Schüchternheit her, dass ich einfach immer das getan habe, was mir aufgetragen war, obwohl ich Höllenangst hatte davor. Und dann das andere war dann Christi und seiner Kirche Diener durch das Amt, das mir Gott für euch gegeben hat, das Herr von Paulus. Und das letzte war, Gott ist getreu, er wird es auch vollenden. Also das war so ein Gedanke, den ich mit lauter Paulus-Worten einfach so gemacht habe. Was ich damals dabei gedacht habe, kann ich Ihnen nicht mehr sagen. Also es war damals nicht so, damals so wie es heute, einen eigenen Spruch gesucht hat. Ja. Aber es waren die Texte, die mich begleitet haben, dann wirklich im Konkreten.
Wohin sind Sie dann gesendet worden?
Ja, dann war ich also dieses Jahr in Augsburg. Das waren so die ersten Erfahrungen der Seelsorge. Das war schon für mich eine harte Sache. Ich bin da reingekommen. Das war gerade in der Fastenzeit vor Ostern. Da ich kam in die Pfarrei und gleich in den Beichtstuhl rein. Da waren 4 oder 5 Beichtstühle besetzt. Waren Männer, Beichte. Und so saß ich also gleich 5 Stunden am Stück in diesem Beichtstuhl. Aber vielleicht muss ich da noch was sagen, das vielleicht dazu gehört. Nach der Priesterweihe, bevor das letzte Semester noch war, war ich dann ein paar Wochen noch in Stuttgart in unserem Haus. Und da waren ja die ersten Schritte. Und die waren also schrecklich. Ich weiß, die Schwester hat mich angerufen, Pater, da ist eine Ordensschwester da, die möchte beichten. Und dann habe ich gesagt, meine Güte, suchen Sie doch einen alten Pater, Ordensschwester, ich kann doch nicht beichten, beichthören, ich habe es noch nie gemacht. Da ist niemand da, Sie müssen unbedingt kommen. Oh, ich meine, jetzt bin ich da blutspitzend darunter in den Beichtstuhl und habe zu der Schwester gesagt, das weiß ich da. Schwester, ich habe noch nie Beicht gehört, Sie müssen mal helfen. Das war meine erste Beichte. Und so ging es dann bei der Predigt. Hey, meine, wie sie die Predigt zusammen hatte an dem Sonntag. Und in der ersten bin ich gleich mal hängen geblieben, das weiß ich auch noch. Also das waren so diese ersten Schritte dann nach der Priesterweihe, nach der Primitz. Und dann eben in Augsburg. Und dann in Augsburg, der Stadtpfarrer, der hat mich dann immer mittags, an dem Tag, wo ich in der Pfarrei war, in die MAN-Blöcke geschickt, um Hausbesuche zu machen. MAN-Blöcke, das waren also alles, ja, wie man damals gesagt hat, das sind lauter rote Blöcke. Ja, die waren von der roten Seite gebaut und da waren lauter, sagen wir so, ja, solche Leute drin scheint's. Und da, die sollte ich alle besuchen. Natürlich mit einer Mordsangst. Ich wusste ja nicht, was ich sagen soll. Und da bin ich also da hingegangen, eine Wohnung nach der anderen. Es war interessant. Ich bin nie rausgeflogen. Die haben sich immer gefreut. Die haben gesagt, es ist das erste Mal, dass ein Pfarrer zu uns kommt. Und ich musste ja immer meine Karteikarte ausfüllen. Und auf manchen Karteikarten, da war die kirchliche Trauung nicht eingetragen. Jetzt musste ich also immer sehr diplomatisch dann fragen, dass mir da noch was fehlt in meiner Kartei, nämlich wann sie die kirchliche Trauung hatten. Da kam meistens ein tiefes Schweigen Und dann einer hat dann irgendwie, Mann oder Frau, je nachdem wer da war, gesagt, ja, wissen Sie, Pater, wir sind noch gar nicht dazugekommen, ja. Und dann habe ich gesagt, ist gut, aber das können wir uns ruhig machen, das ist gar ganz einfach. Und so hatten wir dann, ich glaube, das waren so 20 da, wo wir dann so saniert haben, entweder, dass sie abends ins Pfarramt kamen oder dass es über Sanatio und Radice ging, je nachdem. Das war für mich eine ganz wichtige Vorbereitung. Ich hatte zwar jedes Mal eine Mordsangst, jede Wohnung zu gehen. Ich war nachher immer ganz glücklich, wenn ich wieder heimging. Und ist gut gegangen. Und ich konnte den Leuten was geben, obwohl ich nichts wusste. Und ich konnte ihnen vielleicht helfen, gerade jetzt zu einer Eheschließung. Nee, das hat mich unheimlich glücklich gemacht, aber das nächste Mal habe ich wieder genauso Blutgeschwitz vor lauter Schüchternheit und Angst. Aber das war für mich eine wichtige Vorbereitung. Ich bin nach dem Jahr dann der erste Kaplan geworden in Augsburg, in einer neuen Pfarrei mit 4000 Katholiken. Und das war das sogenannte, hat's geheißen damals, das asozialste Viertel. Also da war schon einiges los und wir hatten kein Pfarrhaus und nichts. Und jeder hat irgendwo sich eingemietet. Ich hatte zwei kleine Zimmerle im sogenannten asozialen Viertel, ja. Also da war schon einiges los. Ich war manchmal nachts froh, wenn oben eine Familie, die also so normal gelebt hat, wenn er wieder runtergerannt ist, ans Telefon und Polizei geholt hat, damit es wieder still war im Haus. Da konnte ich auch wieder schlafen. Also es waren schon manchmal interessante Dinge, aber es waren Menschen, die ansprechbar waren. Ich habe diese Leute genau, wenn ich das jetzt da eingeübt habe, habe ich die Hausbesuche oft fast täglich mittags gemacht. Und habe dort auch viele Ehen gehabt, die nicht geschlossen waren, die wir auch wieder in Ordnung bringen konnten. Oder auch zu den Leuten. Und die waren immer offen, die haben wir nicht rausgeschmissen. Da war ich so froh, dass man so diese Leute ansprechen konnte. Ich habe da sicher vieles erlebt, das mir dann später auch geholfen hat.
Wie kommt das als Palutiner in die Pfarrei?
Also ja, wir hatten einige Pfarreien übernommen und das war eine Pfarrei, die wir Palutiner ganz übernommen hatten, also ganz neu. Und das ist die 12-Apostel-Pfarrei von Hochzoll Süd. Und die haben wir auch so in diesem palutinischen Sinn eigentlich aufgebaut, ja. Aber jetzt ist sie auch in den Händen von Weltpriestern, weil wir keine Leute mehr hatten, die das weitergeführt haben. Wir hatten ja keine Kirche und nichts, ja kein Pfarrhaus, nichts. Das haben wir alles, in der Zeit, wo ich da Kaplan war, wurde das alles erst gebaut. Ich bin ins Pfarrhaus schon gar nicht mehr reingekommen, denn als es fertig war, bin ich versetzt worden.
Eigentlich könnte man jetzt sagen, das war der erste Teil, Fortsetzung folgt. Darüber haben wir noch nicht gesprochen, aber die Zeit ist eigentlich um. Ich glaube, jetzt haben wir den ersten Teil der Berufungsgeschichte gehört.
Der zweite ist so ähnlich. Es ging so weiter. Und was ich heute tue, wissen Sie ja.
Heute sind Sie im Exerzitienhaus, dazwischen waren Sie Novizenmeister, ja. Dann Exerzitienhaus und heute im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Ja, danke, Pater Burb. Dass wir Anteil haben durften. Ein Blick hinter die Kulissen, wie Gott führen kann. Liebe Zuhörer, wenn Sie dieses Zeugnis noch einmal hören möchten, Sie können eine CD bei Radio Horeb bestellen, 08328 921 120. Das ist die Nummer vom CD-Dienst. Oder für diejenigen, die Internetzugang haben, auch auf unserer Homepage können Sie die Sendung bald finden und herunterladen. www.horeb.org. Pater Burb, dürfen wir Sie zum Abschluss noch um ein Gebet um den Segen bitten.
Jesus, du berufst jeden Einzelnen ganz persönlich. Ich möchte einfach für alle bitten, für jeden Getauften, den du persönlich gerufen hast, aber der vielleicht noch schwerhörig ist oder der noch zugedeckt ist von vielen irdischen Dingen, die ihm so wichtig vorkommen, der vielleicht in seiner Jugend keine Beziehung zu dir gefunden hat und deshalb auch deinen Ruf nicht hören kann, ob Frau oder Mann. Ich möchte einfach bitten, dass du diese Gehörlosigkeit, dass du die verbesserst, heilst, berühre ihre Herzen, damit sie dich finden und in dieser Du-Beziehung zu dir ihre Berufung entdecken dürfen. Denn du machst das Heil von so vielen Menschen, von unseren Berufungen abhängig. Lass niemand darunter leiden, dass jemand seine Berufung nicht findet oder ihr untreu wird. Stärke alle, die auf dem Weg sind, dass sie immer tiefer diese Berufung leben, bejahen, ja, dass sie aus ihr leben, dass sie andere für diesen Weg ja offen machen, hellhörig machen, neugierig machen. Denn du, Herr, bist nicht nur einer, der fordert, sondern der gibt, mehr gibt, als er fordert. Der bei allem immer auch unser eigenes Glück im Hinterkopf hat und in seinem Herzen trägt. Ich danke dir für unsere Berufung, meiner Berufung, ganz dein zu sein, in meiner Profess und in dieser Einheit mit dir, in meinem Priestertum. Ich möchte einfach für uns bitten und für alle, die uns jetzt zugehört haben, dass sie ihre jeweilige Berufung, ob in christlicher Ehe oder christlicher Ehelosigkeit oder im Priestertum, dass sie eine neue Liebe dazu finden. Herr, und lass unsere Berufung für viele zum Heil werden. Darum bitten wir dich. Und so segne euch alle, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Danke und vergelt's Gott. Alles Gute Ihnen, Pater Burb.
Segne's Gott.
Auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.